und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Ein Buch für. Mein Name ist Marieke und in diesem Podcast spreche ich mit kreativen Menschen über Bücher, die ihr Leben beeinflusst haben. Heute habe ich eine Künstlerin zu Gast, die einen Beruf ausübt, an den man vielleicht gar nicht unbedingt denkt, wenn man künstlerische Berufe aufzählen würde. Steffi Stahl ist Goldschmiedin und Schmuckdesignerin. Der Begriff Kunsthandwerk ist hier mehr als passend, denn sie erzählt heute nicht nur von ihrer kreativen Arbeit, sondern spricht auch über das Handwerk. Sie erklärt zum Beispiel, was Ziselieren ist oder wie man einen Ring zeichnet. Welche Bücher ihr auf dem Weg zur Schmuckdesignerin geholfen haben und welche einen Einblick in den geschichtlichen Hintergrund geben, erfahrt ihr jetzt in der Folge. Viel Spaß! Hallo Steffi.
Hallo Marieke.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat. Wir mussten es ja ein paar Mal verschieben, auch Corona-bedingt, bei uns beiden tatsächlich.
Ja, ich freue mich auch da zu sein, dass es endlich geklappt hat, auch dass wir Corona gut überstanden haben soweit. Und hoffentlich kommt es nicht so schnell wieder oder auch gar nicht mehr wieder.
Ja, ich habe mich voll auf die Folge mit dir gefreut, weil es mal um was ganz anderes gehen wird. Also ich habe ja immer irgendwie kreative Menschen da und oft sind es halt SchauspielerInnen, MusikerInnen, AutorInnen und heute bist du da und du bist von Beruf Goldschmiedin. Mhm. Und das ist ja ein sehr künstlerisches Handwerk und ich bin sehr gespannt darauf, was du heute so ein bisschen darüber erzählen wirst. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, das ist auch familiär bedingt. Meine Familie, die macht das standortmäßig in Coburg, in meiner Heimatstadt, schon seit 1895 mit einem eigenen Juweliergeschäft. Angefangen hat es eigentlich mit so einer Goldschmiededynastie. Es geht sogar noch viel weiter zurück. Nämlich eigentlich kommt die Familie aus Pforzheim. Das ist die Goldstadt gleich in der Nähe von Stuttgart und Karlsruhe. Und irgendwann ist da mal das eine Pärchen aus der Verwandtschaft eben nach Coburg gegangen, in den Norden, weit, weit weg. Damals war das ja eine Riesenentfernung, 300 Kilometer wegzuziehen. Und dann haben die sich eben 1895 hier in Coburg niedergelassen. Und ich bin mittlerweile schon die fünfte Generation dann in Coburg, die in der Richtung auch beruflich tätig ist. Ich war schon immer eher kreativ unterwegs und dann nach meinem Abitur dachte ich, Mensch, dann mache ich erstmal eine fundierte Ausbildung, um das ganze Handwerkliche, Technische zu beherrschen, hänge dann irgendwann noch ein Designstudium ran, was auch ein langer Traum von mir war. Ich habe dann sogar noch meinen Meister draufgesetzt nach meiner Ausbildung und dann das Designstudium sogar im Ausland, in Belgien. Das war auch eine super Erfahrung, mal in das Künstlerische mehr einzutreten, weil es wirklich eine ganz andere Welt ist. Es war wie ein Sprung eher ins kalte Wasser. Ich konnte nämlich durch den Meister in ein höheres Semester reinspringen und man musste eine ganz neue Formsprache eigentlich lernen, auch eine Argumentation, wie man vorgeht, warum man was macht, und das war wirklich eine Herausforderung und ich bin ganz froh, dass ich das auch so weit geschafft habe, weil ich glaube, 3/4 aller Leute sind eigentlich durchgefallen, also kann ich mich echt glücklich schätzen, dass ich da so durchgekommen bin als Quereinsteigerin.
Waren das viele Leute, die auch handwerklich tätig waren?
Also es waren, ich würde sagen, in Deutschland haben wir wirklich ein gutes Ausbildungssystem, auch vom Technischen her, auch an den, egal ob es dual ist oder an den Vollzeitschulen, es ist wirklich auf einem guten, hohen Niveau. Und ich muss sagen, in Belgien, da war es handwerklich auch die Basis, aber es ging nicht so tiefgründig in die richtigen Techniken rein, wie jetzt in Deutschland zum Beispiel. Das habe ich festgestellt, aber dafür waren die Studentinnen und Studenten sehr frei und konnten ohne natürliche Grenzen denken. Ich selbst hatte dann immer so Blockaden im Kopf, so das ist doch nicht möglich, wegen den und den Gründen, physikalisch oder chemikalisch, und irgendwann dachte ich mir auch, ach egal, ich mache einfach mal und guck mal, was die Hände so zaubern. Da kamen ganz abstrakte Sachen raus, die vielleicht auch nicht unbedingt alltäglich tragbar sind, Aber das wiederum kann man als Inspirationsquelle dann für den späteren Schmuck verwenden. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Herangehensweise, die ich da gelernt habe. Einfach verschiedene Inspirationen hernehmen, sei es Wetter, Natur, Gefühle, Gerüche. Und da dann, oder einfach nur Materialien vor sich liegen haben und schauen, was die Hände daraus formen.
Das klingt echt voll interessant. Das heißt, in der Ausbildung war es quasi so die handwerkliche, technische Grundlage und im Studium dann mehr so dieses Kreative und vielleicht auch Theoretische?
Genau, und auch Design. Wir haben auch ganz viele Ausstellungen besucht, Museen und nur wenn kein Corona gewesen wäre, dann wäre auch es Pflicht gewesen, sogar auch internationale Messen zu besuchen. Das Ganze wurde eben vernachlässigt, weil bei Corona gab es ja nicht wirklich viele Messen und dann wurde da ein Auge zugedrückt. Aber das war schon toll. Oder eigentlich wäre auch meine Reise nach Paris eine Fahrt gewesen, um dort auch Ausstellungen zu besuchen. Es musste dann leider abgesagt werden, auch wegen Corona. Aber ich denke, wir haben echt das Beste daraus gemacht und haben die Ausstellungen besucht, wo es möglich war. Und das war auch für die Abschlussarbeiten sehr interessant.
Wie lange ging das Studium dann?
Also bei mir nicht so lange, weil man wirklich durch den Meistertitel in Deutschland den Bachelor of Professional hat. Und dadurch konnte ich ins vorletzte Semester reinjumpen. Und das war schon krass. Das war wirklich mehr als nur ein kalter Sprung ins Wasser. Also das war schon was, das Jahr. Das war nicht ohne. Es wäre schon einfacher gewesen in früheres Semester zu beginnen. Aber es hat einen natürlich auch einiges an Zeit gespart.
Das stimmt, ja. Du hast mir aber im Vorfeld auch gesagt, dass in deinem Studium und ja auch in deiner Ausbildung wahrscheinlich so das Zeichnen ein bisschen weggefallen ist. Lag das daran auch, dass du ein bisschen später eingestiegen bist?
Genau, also beim Studium lag es wirklich daran, dass ich später eingestiegen bin. Aber ich hatte noch sowas wie Aktzeichnen, das fand ich auch ganz interessant. Auch da kann man wieder Formgebungen für den Schmuck wiederverwenden. Ja. Weil neulich habe ich sogar eine Frauenfigur bauen dürfen für eine Münchnerin. Das war auch eine ganz interessante Arbeit. Es war schon wirklich sehr vielseitig interessant, das Studium. Bei meiner Ausbildung hatte ich jetzt etwas weniger Zeichnen, weil es, ich weiß gar nicht, warum es so wenig war, weil es ist wirklich unterschiedlich von Schule zu Schule, von Berufsschule zu Berufsschule unterschiedlich. Und ich glaube auch von Lehrjahr zu Lehrjahr. Wir haben halt wirklich tiefe, fundierende Kenntnisse in Techniken erlangen dürfen oder durften auch Sondertechniken in der Berufsschule erlernen, wie zum Beispiel Ziselieren. Und das ist super zeitaufwendig. Das war halt die Folge, dass wir etwas weniger gezeichnet haben. Aber wir hatten super Lektüren und auch Herangehensweisen, wo wir uns dasselbe aneignen konnten, wenn wir wollten. Und es ist auch wirklich einfach wichtig. Und ich denke, jeder, der die Ausbildung macht, zeichnet sowieso freiwillig gerne. Deshalb war es jetzt nicht so ein riesengroßer Nachteil. Aber im Meisterkurs habe ich halt festgestellt, dass andere noch viel mehr Zeichenunterricht genossen haben. Das ist natürlich auch toll. Dafür habe ich manche andere Sondertechniken vielleicht mehr gehabt.
Ja. Wir kommen gleich drauf zu sprechen, wie du dieses Minus beim Zeichenunterricht selber ein bisschen ausgeglichen hast. Aber ich wollte jetzt nochmal fragen, du hast gesagt, ihr habt euch mehr mit dem Ziselieren beschäftigt.
Genau, ja.
Was bedeutet das?
Ziselieren ist so eine jahrtausendealte Technik. Man muss es sich so vorstellen, man hat ein Stück Blech, dann hat man eine Halbkugel, die wie eine Schüssel ist, die ist gefüllt früher mit Pech, heutzutage auch noch Pech, das ist schwarz, wie wenn früher die Leute mit Pech also vollgeschüttet wurden, dann kamen die Federn drauf. Und wenn es Pech hart wird, das ist trotzdem ergiebiger, also es gibt nach und dann wird das Blech auf das warme Pech gelegt, also auf diesen Kitt. Und dann kommen nur an den Spitzen von dem Blech ein bisschen Kitt drüber, dass es auch etwas stabil drin fest ist. Und dann hat man einen Punzen in der einen Hand und den Hammer in der anderen Hand. Also man stellt sich vor, wie man sich so früher Steinmetz vorstellt, wenn die da hier Figuren geschlagen haben mit Hammer und Meißel sozusagen. Und die Punzen haben verschiedene Kopfformen und dadurch kann man die unterschiedlichsten Wölbungen im Blech erzeugen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Schmetterling haben möchte, der einen Relief-3D-Effekt hat, dann zeichnet man sich den grob auf. Dann haut man dann schlägt man die Linien des Schmetterlings nach. Dann muss man alles wieder heiß machen, das Blech abnehmen, abschrecken, damit es wieder geschmeidig wird, weil es wird immer ganz hart und dann was Hartes wird dann auch irgendwann brüchig und das muss man vermeiden. Das heißt, man muss immer wieder alles ausglühen und abschrecken und man dreht das Blech auch jedes Mal um. Man arbeitet immer mit positiv, negativ und arbeitet so Stück für Stück die Strukturen heraus, um es mal einfach auszudrücken.
Das klingt eigentlich alles andere als einfach.
Also, ja, es ist echt, das auch fachlich super oberkorrekt auszudrücken, also in so einem Podcast. Ja. Da ist die, also, man darf auch nicht hämmern sagen, es wird nämlich geschlagen mit dem Hammer. Hämmern, das sagt man nicht. Aber es ist schon wirklich sehr interessant. Man hat halt dadurch am Ende so ein 3D-Relief-Objekt vor sich. Und das schafft man nicht, wenn man nur dagegen boostet. Dafür braucht man dann die Sondertechnik Ziselieren unter anderem. Außer man hat eine spezielle Silikonform und oder einen 3D-Druck und gießt sich dann was. Mhm. Aber wirklich, dass man so ein dünnes Blech hat, wo eine gewisse Form erzeugt wurde als Unikat, da nimmt man dann eigentlich das Ziselieren.
Okay. Dann haben wir jetzt direkt zu Beginn des Podcasts gelernt, was Ziselieren bedeutet. Und jetzt steigen wir ein mit den Büchern. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Dadurch, dass du im Studium und in der Ausbildung nicht so viel zeichnen konntest, hast du dir das selber angeeignet. Und zwar unter anderem mit Hilfe eines Buches.
Genau, und zwar das Jewelry Illustration Buch von der Dominique Odette. Das ist ein englischsprachiges Buch, was für mich aber auch kein Hindernis war, weil ich auch gerne selber international auch unterwegs bin. Und da wird wirklich sehr vereinfacht oder logisch strukturiert erklärt, wie man zum Beispiel einen Ring zeichnen kann. Die ganze Basis besteht eigentlich aus einem rechteckigen Quader, wo man zwei parallele Ellipsen an die Außenwände zeichnet, ein paar Querlinien zieht und so Stück für Stück ergibt sich dann so das Gitter oder die Struktur eines Ringes und dann kann man noch alles Mögliche draufsetzen, seien es Steine, Fassungen, wo der Stein dann drinnen liegt oder auch die Schattierungen. Das ist eigentlich so das Wichtigste, dass man da Kontraste schafft. Dadurch erlangt man eigentlich die interessante Tiefe. Weil es ist auch wichtig in Kundengesprächen, wenn ich bin, dass man einfach schnell visualisieren kann, was ist möglich oder in welche Richtung darf es gehen. Und dann kann der Kunde gleich sagen, ach, da hätte ich lieber den Ring schmäler oder den Anhänger schmäler oder breiter, größer. Und da ist es wirklich die Basis von dem Beruf, das einigermaßen schon gut zu beherrschen.
Stimmt, ja. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, dass man gerade, wenn man so ganz individuelle Sachen anfertigt, durch die Zeichnungen das ja einfach schon mal vorher zeigen kann.
Genau, ich arbeite sogar auch, manchmal muss ich zugeben, mit meinem Tablet und ich habe da auch ein Zeichenprogramm, das auch digital abläuft. Das ist auch manchmal interessant. Also da renne ich nicht davor weg, das Neue und das Alte zu verbinden. Auch für mein eigenes Schmucklabel, was ich gegründet habe. Wann war das? 2020, genau. Hui, dieses Jahr wären schon 2 Jahre dann im August. Mhm. Und da, je nachdem, was sich gerade anbietet, weiche ich auf Stift und Zettel zurück oder auf mein Tablet.
Mhm. Ja. Gibt es eine Schmuckart, die du ganz besonders gern zeichnest oder letztendlich auch anfertigst?
Also ich liebe Ohrringe, aber ich bevorzuge Ringe oder Kettenanhänger, weil bei Ohrringen muss man halt zweimal die gleiche Arbeit machen. Auch wenn man immer sagt, der Kopf ist ja dazwischen, aber es soll halt schon identisch sein. Mhm. Da hilft die Ausrede nicht, dass man sagt, ja, zwischen dem linken und rechten Ohr ist noch der Kopf dazwischen. Das gibt es bei mir nicht. Das muss dann schon echt akkurat sein.
Ja, stimmt. Hat dir das Buch auch generell so beim Zeichnen geholfen? Weil ich habe jetzt tatsächlich gerade auf Instagram immer so in den letzten Wochen gesehen, dass du ja auch so ein bisschen malst und zeichnest. Oder war das eher so ein Isolations-Quarantäne-Ding?
Nee, ich habe sogar vor der Isolation, kurz vor Corona, mir so Schattenfugenrahmen bestellt. Es war in der Stadt, habe ich die leider nicht bekommen. Und ich probiere immer vor Ort auch zu kaufen, aber das war da nicht möglich. Und dann kam dann die Bestellung gerade während Corona auch an. Und dann ist mir aber auch die Farbe ausgegangen. Ich weiß noch, wie mein Bruder mir Essen vor die Tür gestellt hat und aus der Entfernung gefragt hat, ob ich noch was brauche. Erst waren es Halstabletten, dann ist er nochmal die 3 Stockwerke runter, hat mir Halstabletten geholt und dann hat er nochmal den Fehler gemacht und gefragt, ob ich was brauche. Und da habe ich ganz schlicht gesagt, naja, also ich bräuchte eigentlich noch weiße Acrylfarbe, weil die ist mir ausgegangen und ja, ich würde gern weitermalen. Also ist er nochmal los, was total herzlich war und hat mir weiße Acrylfarbe gekauft. Gut, die ging mir noch ein paar Mal aus, weil ich war ja ganz schön auch lange, wie halt so eine Isolation ist, weg und ich habe ganz viele Leinwände gehabt. Und da habe ich dann immer wieder Nachschub bekommen. Aber ja, so das Buch hat mir eigentlich so die Nähe zum Zeichnen gebracht oder so einen Weg oder Selbstbewusstsein, würde ich sagen, dass man sich einfach traut und macht. Aber auch beim Studium, auch durch das Aktzeichnen, man durfte auch ganz abstrakt malen, weil ich einfach in den ersten Semestern, da ist es so, dass man wirklich eine Person perfekt zeichnen muss, wie ein Bild in Schwarz-Weiß. Und dann in den höheren Semestern darf man auch eher seinen eigenen Stil reinbringen und freier walten. Und das habe ich jetzt auch auf meinen Gemälden zum Ausdruck gebracht. Es sind lauter abstrakte, unterschiedliche geworden. Aber man muss auch immer, ganz wichtig im Studium gelernt, kill your darling, immer wenn man was im Kopf hat und merkt aber irgendwie, das Gesamtkonzept passt leider nicht, auch wenn die einzelnen Komponenten echt gut sind, dann muss man über den Schatten springen und was anderes machen. Bei mir ist es jetzt so, dass einige Leinwände einfach nicht zusammenpassen mit den anderen und dann will ich lieber, dass die einen gut, sehr gut zur Geltung kommen und ja, ich verpacke sie dann halt erstmal, weil wer weiß, wo es mich irgendwann hinführt oder vielleicht brauche ich auch mal das ein oder andere Geschenk und dann verwende ich sie einfach da. Also es war nicht vergebens, es war eine schöne Aufgabe während der Isolation. Hat mich sehr glücklich gemacht, aber ich muss mal gucken. Aber es sind auch sehr viele, die ich gemalt habe, muss ich sagen. Ich werde nicht zu begeistert sein.
Aber so das Malen auf Leinwänden, das ist dann schon eher, was du einfach für dich machst.
Genau, vor allem so abstrakt mit Acrylfarbe. Am liebsten hätte ich einen Raum, wo ich auch so richtige Eimer Farben dagegen schmeißen kann. Das wäre mein Traum. Leider habe ich das nicht, diese räumliche Möglichkeit. Aber ich
noch
habe,
nicht.
Noch nicht. Aber ich habe ja so ein Rooftop-Flachdach nur für mich gehabt. Da konnte ich direkt mit direktem Zugang alleine hin. Und dann habe ich im Spitzboden, wo gleich auch da dabei ist, noch eine große Folie gefunden, habe die ausgebreitet, habe dann eine riesen Leinwand hinten, habe so ein bisschen Farbspritzer drauf gemacht. Und ich habe schon gemerkt, okay, also so im ganz großen Stil, wie ich das gedacht habe, geht das doch nicht. Da bräuchte man wirklich viel Farbe, wo man einfach verschwenderisch damit werfen kann. Das wäre richtig cool gewesen. Ich glaube, auch die Nachbarn, die mich gesehen haben, die dachten sich auch, so eine Verrückte. Liest jeden Tag am Nachmittag. Und jetzt fängt es auf einmal das Malen an, als hätte die nichts zu tun, anderes.
Ja, aber wann, wenn nicht in der Quarantäne?
Genau, doch. Also es hat auch Vorteile irgendwo. Man kommt mal zur Ruhe und ja, kann einfach mal den Gedanken freien Lauf lassen.
Ja, ich finde es voll cool, dass du so unterschiedliche Arten der Kunst ausüben kannst. Ist es dann für dich auch so, dass du merkst, das eine unterstützt dich dann beim anderen sozusagen, weil so beim Goldschmieden ist es ja alles 3D quasi und du hast das richtig auch dann was klein und es ist ja auch sehr filigran und dann sagst du, du bist bei den Leinwänden bist du eher so abstrakt und hättest eigentlich Lust, so ganz Großes zu machen. Also es sind ja eigentlich voll die Unterschiede.
Genau, also ich liebe auch irgendwie immer die Gegensätze, sei es auch im Schmuck eine raue Struktur und dann aber was ganz Glattes noch kombinieren und ich merke auch in meiner Freizeit, ich muss mich einfach bewegen, wenn ich den ganzen Tag konzentriert bin, sei es auch wild auf so einer Leinwand rumkritzeln oder mal ordentlich durch die Gegend flitzen, joggen oder tanzen, irgendwie sowas muss ich dann einfach machen als Ausgleich. Und dann halte ich so irgendwie das Gleichgewicht im Ganzen.
Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, dass deine Nachbarn dich auch immer haben lesen sehen. Wahrscheinlich war da auch der ein oder andere Roman dabei. Und einen davon besprechen wir jetzt. Du hast dir nämlich noch einen historischen Roman ausgesucht, der auch perfekt zu deinem Beruf passt, nämlich Die Goldschmiedin von Sina Bärwald.
Genau, ja. Und zwar das Buch, das spielt im Jahr 1742. Ich persönlich finde es immer sehr interessant, historische Romane zu lesen, weil ich so für mich sage, dann habe ich so das spielerische Lernen, wie es damals war, obwohl es ja damals echt nicht spielerisch schön verblümt war, sondern wirklich brutal hart. Und dann schätze ich irgendwie noch mehr, was man heutzutage hat. Und auch in dem Buch war mir gar nicht bewusst, was für einen verdammt hohen Stellenwert eigentlich das Handwerk vor einiger Zeit vor allem hatte. Das war ja wirklich das Absolute, was ging. Und knallharte Kontrollen kamen da rein, hätten einem Werkzeug konfisziert oder haben das Gold nachgewogen und da wurden einem Sachen unterstellt, dann wurde man gleich geköpft. Wo ich denke, oh mein Gott. Also es gehört einfach zu Selbstverständlichen, dass man akkurat arbeitet, dass man nicht betrügt. Das ist einfach so ein Ehrenkodex, den darf man einfach nicht brechen. Aber da wurden einem manchmal auch in dem Buch Fallen gestellt, wo einfach hinterlistig waren, dass sie nachts heimlich eingebrochen sind. Es war ja alles nicht so sicher verschlossen und haben dann irgendwo beim Legieren, das sind ja immer so Feingoldanteile und dann kommen noch andere Beimengungen wie Silber oder Kupfer dazu, dass da dann irgendwas gefälscht wurde. Oder vielleicht wurde auch gar nichts bei denen vor Ort verändert, sondern einfach dann an der Testprüfstelle, dass da dann die Waage irgendwie manipuliert war und dann zack, Kopf ab und ein Konkurrent weniger. Also zum Glück leben wir heutzutage. Und in dem Buch, das Interessante ist einfach, dass ein Goldschmied, der hatte eine Krankheit und ist erblindet, so Stück für Stück. Und er hatte eine Goldschmiedemagd. Sie wollte unbedingt dieses Handwerk eigentlich erlernen, aber als Frau war es einfach verboten, das Handwerk zu erlernen. Vor allem des Goldschmiedes, weil es einfach eine reine Männerdomäne war. Auch als mein Papa noch die Ausbildung gemacht hat, da waren es mehr Männer als Frauen. Heutzutage sind es schon 95% Frauen und 5% nur noch Männer. Okay. Das hat sich sehr gewandelt. Und sie durfte dann eben sich das Handwerk Stück für Stück aneignen, aber nur indem sie ihm über die Schulter geguckt hat. Er hat ihr auch nichts erklären wollen, weil eigentlich wollte er es ihr auch nicht so richtig gönnen. Aber dann kam eben ein ganz hoher Auftrag rein. Und zwar vom Kaiser Wilhelm sollte die Hauskrone, die nagelneue Hauskrone, binnen von 10 Tagen gefertigt werden. Aber auch noch viel mehr. Das ganze Geschirr, Becher, Teller, das wurde alles auch angefertigt von Goldschmieden damals. Das nennt man dann Gerät. Also das ist dann schon eher die Silberschmiedeabteilung. Es gibt den Goldschmied und Silberschmied. Und der Silberschmied ist eben mehr fürs Gerät zuständig. Seines Vasen, Teller, so funktionale Sachen. Und der Goldschmied war mehr für den Schmuck zuständig. Und da haben die eben einen Riesenauftrag bekommen, was der Goldschmied halb erblindet gar nicht machen konnte, weil in so einer Hauskrone steckt auch ganz viel Filigranarbeit mit feinen Lötungen, vielen Drähten. Und wenn man mit dem Feuer beim Löten zu nah dran ist, dann schmort es weg und man hat einfach nur noch wie so ein Goldnugget vor sich liegen oder so ein Teil weg. Aber dann, ja, wie entfernt man den Teil? Also jeder Goldschmied kennt das, auch in der Ausbildung. Man verschmort sich schon echt oft was und ärgert sich, wenn gerade bei der letzten Lötung alles vorbei ist. Ich habe dann auch für mich gelernt, okay, eine halbe Stunde vor Ende, kurz bevor die Arbeit geschafft ist, dann lieber nicht fertig machen, sondern dann am nächsten Tag, weil sonst kann es echt nach hinten losgehen, wenn man noch schnell es zum Ende bringen möchte und möchte die fertige Trophäe in der Hand halten. Und da habe ich gelernt, auf mich und mein Bauchgefühl zu hören, dann lieber noch nicht am Ende in Hektik, sondern einfach sauber durchziehen. Und dann passt es auch perfekt, weil mit Hektik geht es immer zugrunde.
Ja, man kann halt nichts rückgängig machen.
Genau, ja, es ist dann teilweise echt irreparabel. Und das tut verdammt weh, aber man zahlt dann halt wirklich mit Tränen oder Blut. Man verletzt sich auch schon des Öfteren, wenn man mit der Säge mal abrutscht oder das Sägeblatt reißt. Zack, steckt das Sägeblatt ganz tief im Finger drin. Also da lebt man schon sehr lustige Sachen. Oder der Bohrer bricht mal ab, weil man blöd abrutscht, bohrt man sich dann noch mit dem abgebrochenen Stück noch ein bisschen den Finger rein. Das habe ich immer auf dem Boden gelandet. Das war echt unangenehm.
Ah. Erzähl lieber nicht weiter, sonst muss ich hier noch eine Triggerwarnung einbauen. Ja.
Ich verliere mich dann immer in so genauen Beschreibungen.
Lieber aber, nicht.
Genau. Aber es gibt zu dem Buch kommen, damals als Frau war es verboten. Das heißt, sie musste sich als Junge verkleiden. Und das war sehr gefährlich, weil es wäre natürlich auch mit dem Tod bestraft worden, wäre das herausgekommen. Und dann hat sie, anstatt Juliane, hieß sie dann Julian. Mhm. Und der Meister musste sich dann auch zähmen, sie nicht Blümchen zu nennen. Er hat sie nämlich immer nur Blümchen genannt, nicht mal Juliane. Und das war für ihn ganz schwierig, dann Julian zu nennen. Mhm. Und irgendwann war der Meister halt ganz blind. Und dann musste sie alleine an der Hauskrone und dem Gerät arbeiten, an den ganzen Tellern. Und irgendjemand hat davon Wind bekommen, dass in dieser Goldschmiede das gemacht wird. Und die Goldschmiede hat ja wirklich sehr viel Gold als Material geliefert bekommen vom König. Edelsteine wurden extra gebracht, falls doch ein Überfall ist, dass zumindest ein was ankommt, nur das Goldblech oder nur die Steine. Und weil jemand eben da geplaudert hat, hat jemand heimlich die immer wieder sabotiert und ausgeräumt. Die hatten schon super Verstecke unter den Dielen in irgendeiner Truhe, ganz, ganz weit weg. Aber es kam trotzdem immer mal wieder was weg. Also der Arm wurden alle Steine in den Weg gelegt.
Wie, weißt du noch, wie du zu dem Buch gekommen bist? Also liest du generell einfach historische Romane und bist durch Zufall drauf gestoßen und hast dir gedacht, das ist doch genau das richtige Buch für mich?
Lustigerweise hatte ich es mit einer Freundin darüber, ob sie so ja irgendwie ein Buch über einen interessanten Roman kennt, der auch über Goldschmiede handelt. Und dann hat sie gemeint, nee, irgendwie nicht. Und dann habe ich gegoogelt, die Goldschmieden-Buch. Und dann kam das. Und so über Umwege kam ich dann zu diesem Buch und war auch dann hellauf begeistert. Das heißt, demnächst werde ich sie dann einfach mal mitgeben, dass sie auch mal lesen kann. Weil Goldschmied ist einfach so ein, ist zwar ein Handwerk, was es schon ewig gibt, aber es könnten noch viel mehr Bücher geben, finde ich.
Ja, voll. Es ist nicht sehr präsent irgendwie.
Außer man ist in der Goldstadt Pforzheim, da ist jede Tante, jede Cousine, jeder Onkel ist Goldschmied. Also da ist man wirklich ein Kieselstein von vielen. Ja. Aber sobald man mal so 30 Kilometer weg ist, dann ist es wirklich rar, dieser Job.
Ja. Du hast auch am Anfang gesagt, dass dir durch das Buch ein bisschen auch bewusst geworden ist, wie groß die Anerkennung früher vor allem für den Beruf war. Hast du das Gefühl, dass das heute nicht mehr so ist?
Also ich würde sagen, dass heutzutage das Handwerk unterschätzt wird, definitiv. Ich meine, ich habe ja auch alles gemacht, Realschule, dann noch Abitur, dann meine Ausbildung Meister und pipapo, auch noch ein Studium. Und das heißt, ich habe eigentlich alle Stationen durchlaufen. Ich muss sagen, dass es gar nicht so beworben wird, auch ein Handwerk zu erlernen. Es wird eigentlich immer zum Studieren geraten. Aber heutzutage, wenn man überlegt, wie oft braucht man Handwerker und wie viel Zeit hat ein Handwerker für einen? Man kriegt ja kaum einen. Und was kostet es? Also Handwerker, glaube ich, die können schon echt gut verdienen. Und es mangelt wirklich an denen. Das heißt, es ist auch rar, selbst Schreiner und sowas, was man auf jeden Fall kennt im Vergleich zum Goldschmied, was einem geläufig ist, oder Klempner, Elektriker. Und damals war das Handwerk halt auf jeden Fall eine Sicherung, dass man ein Dach über dem Kopf hatte und meist Essen. Natürlich gab es immer mal Hungerphasen. Das war damals anscheinend normal in Krisen. Aber man hatte eine Grundbasis einfach schon mal gesichert. Es war sogar so damals, man durfte ja nur selbstständig sein, wenn man eine Meisterstelle bekommen hat. Aber es gab ganz wenige Meisterstellen. Es waren meist 260 Bewerber auf 6 Plätze, auf 6 nagelneue Meisterplätze. Und es gab auch eine unedle Methode, wenn der Schwiegervater verstorben ist, der einen Meister hatte, zum Beispiel als Goldschmied, dann konntest du schnell, wenn du ein Mann warst, die Frau heiraten und dadurch hast du dann die Meisterstelle bekommen. Also du musstest eigentlich immer nach Töchtern gucken, die einen Meister als Papa haben, der vielleicht einen Abgang irgendwann macht, dass man da dann so reinschleichen kann. Krass, das war dann immer so eine Methode, also ganz kompliziert. Und heutzutage, du kannst auf die Meisterschule gehen und deinen Meister machen. Es wird gefördert vom Staat. Du kriegst Unterstützung. Und es ist einfach so viel mehr möglich. Und man soll das, denke ich, auch noch mehr nutzen. Und das Handwerk öffnet einem so viel Wege.
Ja, und vor allem ist ja gerade auch so dieses künstlerische Handwerk ein Teil der Kultur. Also es wäre total schade, wenn solche Berufe und solche Arbeiten aussterben würden irgendwann.
Ja, das stimmt.
Also ist ja nicht nur das Goldschmieden, sondern auch sowas wie Glasbläserei und so weiter.
Genau, ja.
Da gibt es ja immer weniger Leute, die das machen.
Das stimmt, ja.
Was natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass es einfach in der kapitalistischen Gesellschaft dann ganz viel Massenproduktion gibt. Und diese individuellen Sachen, über die wir auch schon gesprochen haben, bei dir zum Beispiel, wenn du dann für Kunden und Kundinnen ganz eigene Schmuckstücke anfertigst, das gibt es ja gar nicht mehr so oft. Oder die Leute haben es auch einfach nicht mehr auf dem Schirm.
Ich glaube, das war eine Zeit lang sehr, da kam dann der Modeschmuck auf, so ein paar Jahrzehnte. Und jetzt muss ich sagen, wir sind wirklich sehr gut ausgelastet. Auch ich mit meinem Schmucklabel komme kaum hinterher, weil den Leuten wieder mehr Qualität und Einzigartigkeit mehr wichtig ist. Natürlich arbeiten wir auch mit Gold, was auch so eine Wertbeständigkeit in einer Weise, Art und Weise hat, aber ich finde es echt toll, wie einfach mehr Bewusstsein auch geschaffen wurde. Lieber ein was haben, was auch ein bisschen mehr kosten darf, aber dafür hat man es auch langwierig. Man kann es vielleicht auch vererben oder es auch irgendwie ein Schmuckstück ist wie ein Denkmal. Es stecken Emotionen drin und Erinnerungen.
Stimmt, ja. Ja, und Schmuck, habe ich ja gerade schon gesagt, ist ja ein Kulturgut, gibt es schon sehr, sehr viele Jahre. Ehrlich gesagt war mir nicht bewusst, wie viele Jahre es Schmuck schon gibt, bis du mir dein drittes Buch genannt hast, das du vorstellen möchtest, weil das heißt 25.000 Jahre Schmuck.
Genau, das Buch wurde herausgegeben von dem Staatlichen Museum in Berlin. Da sieht man auch Schmuckstücke, die nur abgelichtet wurden und in dem Buch veröffentlicht sind, aber gar nicht auf den Ausstellungen in echt zu sehen sind, weil die so geschützt werden. Und Schmuck gibt es eigentlich schon immer. Schon die Höhlenmenschen haben irgendwie Schmuck aus irgendwelchen getrockneten oder Nussschalen gemacht und haben sich damit verziert. Es war einfach eine Zierde und ich finde es so faszinierend, egal in welcher Form, welches Material, aber es gibt es einfach schon so lange, wahrscheinlich seit es die Menschen gibt. Und in dem Buch werden eben verschiedene dargestellt, sei es irgendwelche Tierformen oder auch eben aus dem orientalischen Bereich, das dann mehr verschnörkelt oder aus dem keltischen Bereich. Gut, im Vergleich zu heutzutage. Heutzutage ist es gar nicht mehr so verschnörkelt oder aufwendig gemacht. Aber in dem Buch wird eigentlich alles aufgezeigt. Sehr einfache Sachen, aber auch sehr komplizierte und komplexe. Oder wenn ich es auch vergleiche mit meiner Reise nach Ägypten, das war wirklich ein einzigartiger Urlaub. Das ist, glaube ich, eins der Museen, wo ich Wochen verbringen könnte. In Kairo war das und da habe ich auch von Tutanchamun die Maske gesehen. Die Leute, die wollten die einfach nur mal sehen und gesehen haben, aber ich habe halt die noch mit einem ganz anderen Auge inspiziert. So wie so kleine Schuppen und es waren alles Steine mit Fassungen und Ösen und alles so viel, viele Lötungen, wo ich dachte, oh mein Gott, wie haben die das damals gemacht? Weil wir haben heutzutage feine Lötgeräte, kleine Flammen, wir haben Laserschweißtechnik. Damals hatten die das alles gar nicht so. Und haben es trotzdem hingekriegt und dafür wirklich sehr gleichmäßig. Und also da war ich schon sehr perplex und begeistert davon.
Ja, und wie wertvoll das ja auch damals schon gewesen ist, ne?
Und wie viel Goldblech die verwendet haben. Die Menge allein, das Gewicht, was damals in den Schmuckstücken gesteckt hat, das ist heutzutage undenkbar.
Hättest du manchmal Lust, auch mehr so verschnörkelte und komplizierte Sachen auszuprobieren? Oder bist du eigentlich schon auch eher ein Fan von so minimalistischeren Designs?
Ich habe sogar ausprobiert. Ich habe auch schon so Filigranarbeiten gemacht. Ich mache es auch sehr gerne. Und wenn ein Kunde es möchte, dann auch jederzeit. Für mich selbst habe ich auch viel gemacht in der Schulzeit. wenn mal so Tag der offenen Türen waren und wir einfach so showmäßig was machen durften, dann habe ich immer sowas gemacht. Es ist halt immer wieder das Gleiche, wie aneinandergereiht, feine Drähte. Und du musst beim Löten halt wirklich Obacht geben, dass es nicht heiß wird, sonst ist alles vorbei. Mhm. Und wenn ein Kunde das möchte, dann mache ich das gerne. Es ist halt viel Arbeitszeit, die da drin steckt. Und das möchten viele gar nicht unbedingt investieren und sagen, ach, dann lieber was Schlichteres. Und das wird dann auch wunderschön. Und das sind auch schöne Schmuckstücke, egal in welche Richtung es geht. Aber ich habe da schon öfter Lust drauf und dann mache ich das auch.
Cool. Ist dann das Buch auch so eine Sammlung, wo du dir Inspiration holst, oder ist es dann für dich eher so eine Art Nachschlagewerk, weil dich das auch einfach geschichtlich interessiert?
Ich würde sagen, beides. Beides. Wenn mir mal Inspirationen fehlen, dann suche ich mir einfach Orte, und da ist das Buch auch eine gute Anlaufstelle. Und aber auch geschichtlich haut es mich immer wieder um, wo ich denke, so interessant. Und das war mir früher gar nicht bewusst. Ja, wie eben wirklich was Schmuck für einen Stellenwert schon immer gespielt hat. Weil wir alle tragen das so selbstverständlich irgendwie dazu als Accessoire, aber gar nicht so mit so einem Bewusstsein und so einer Achtsamkeit.
Ja, das stimmt. Du hast jetzt gerade über Ägypten geredet. Hast du vielleicht so einen Tipp, wenn sich jemand dafür auch interessiert oder sagt, ich würde auch gerne mal irgendwie so was Krasses sehen? Gibt es in Deutschland vielleicht irgendwie eine Ausstellung, wo man sich sowas anschauen kann?
Also in Berlin gibt es eine interessante Anlaufstelle in den Museen. Da gibt es viel mit Schmuck. Ansonsten muss ich gestehen, dass ich wirklich so viele Ausstellungen erst in Belgien besucht habe. Und da gibt es in Antwerpen ganz interessante Abteilungen mit ganz viel Schmuck. Oder in Deutschland in Schwäbisch Gmünd, genau. Da gibt es auch einen Nachbau von einer Krone. Das ist wirklich auch atemberaubend. Also wenn man Schwäbisch Gmünd ist, muss man mal in dieses Museum dort gehen. Das ist wirklich schmucklastig. Das ist auch so eine ganz berühmte Schmuckstadt.
Okay. Das wusste ich gar nicht. Das sind dann so Orte, die man auch gar nicht so vor Augen hat irgendwie. Und dann plötzlich haben die so ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal.
Ja, das stimmt. Ich durfte sogar mal in Schwäbisch Gmünd mit den Goldschmieden, die die Krone nachgebaut haben, durch das Museum gehen. Und die haben dann erzählt, dass sie es eben nicht mit der heutigen Technik gemacht haben. Sie wollten es so, wie es damals unter den Umständen war, herstellen. Das war, ich glaube, die waren ein paar Jahre drüber, bis es fertig war. Die haben es Stück für Stück gebaut. Und das war
Wahnsinn.
Da ziehe ich meinen Hut.
Stimmt, die haben eigentlich, oder also so früher generell, zum Beispiel jetzt auch in dem Roman, den du ja angesprochen hast, das hat ja alles viel, viel länger gedauert, weil die Technik gar nicht da war.
Ja, genau. Das sind schon große, große Unterschiede.
Ja.
Auch heutzutage mit dem 3D-Drucker, es geht so schnell, so viel. Man kann den ganzen physikalischen Gesetzen trotzen einfach.
Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es deswegen früher vielleicht noch einen höheren Wert hatte, einfach weil es so lange gedauert hat. Und heute, gut, du sagst, es geht wieder ein bisschen mehr in die Richtung, dass die Leute wirklich was Wertvolleres, also in mehreren Sinnen haben wollen, also sowohl materiell als auch einfach emotional quasi wertvoller. Aber trotzdem ist es einfach so, ja, Schmuck ist einfach da und du kannst ihn überall kaufen. Und dann weißt du es vielleicht einfach nicht so sehr zu schätzen.
Vielleicht sollte ja wirklich mehr wieder ein Bewusstsein dafür geschaffen werden. Zum Beispiel auch, wenn sich die Ohren so grünlich färben vom Modeschmuck, wenn die Versilberung weg ist und dann das Kupfer rauskommt. Jeder von uns hat es auf der Haut, der liebe Hautschweiß. Und das Kupfer reagieren nämlich miteinander und dann entsteht dieser Grünspan, der auch Allergien auslösen kann. Das ist halt alles andere als gesund, aber es wird überhaupt nicht kommuniziert groß. Das finde ich dann schon irgendwie gefährlich, dass sowas gar nicht angesprochen wird. Wenn man was aus Massivsilber hat, das muss auch nicht teuer sein, aber es ist einfach dann, es ist Silber, es ist ein Edelmetall und dadurch auch super verträglich, antibakteriell. Man kann natürlich Allergien auf alles haben, keine Frage, aber es ist schon mal für den Körper gesünder, sowas auf der Haut zu tragen, als jetzt Kupfer oder Messing.
Ja, ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, auf jeden Fall.
Aber es ist auch super unbekannt, weil es einfach nicht im Fokus groß erscheint.
Ja, wie so viele Sachen, die mit der Gesundheit des Menschen zu tun haben.
Tatsächlich. Das stimmt. Das stimmt. Aber ich möchte auch betonen, dass man heutzutage den Schmuck nicht viel schneller herstellt, weil man immer noch man hat noch eine Feile wie früher in der Hand, man hat noch ein Feuer wie früher in der Hand und eine Säge wie früher in der Hand. Aber man kann manchmal alte Stücke, die man zum Beispiel nicht mehr retten könnte, weil ein Stein nicht ins Feuer genommen werden darf, also der Stein darf nicht verbrannt werden durch die Flamme oder durch selbst eine Kühlpaste würde den Stein angreifen, dann kann man eben...
Also meinst du jetzt einen Schmuckstein, oder?
Genau, also ein Edelstein.
Okay.
Muss man ganz aufpassen, was man sagt, weil Edelsteine, die haben verschiedene Eigenschaften. Manche können ins Feuer genommen werden, wie ein Diamant, den darf man halt nicht abschrecken, weil durch das Kälte-Wärme, durch den Unterschied, können dann, wenn irgendwo Einschlüsse sind, die sich ausdehnen oder zusammenziehen, dadurch kann er springen, auch wenn ein Diamant super hart ist, aber er kann auch zerspringen. Also er ist nicht schlagfest, aber er ist kratzfest, sozusagen. Mhm. Ja, und da ist halt das Laserschweißgerät einfach super, weil du kannst auch Material aufdampfen. Du kannst dünn getragene Ösen wieder dick machen. Ob es sich wirklich lohnt, kommt auf das Schmuckstück und auf die jeweilige Situation an. Und da sind halt dann wieder die Goldschmiede gefragt, die dann die Kunden einfach richtig beraten, in welchem Fall einfach das Richtige ist. Man muss es einfach in die Hand nehmen und anschauen.
Mhm. Sind solche Informationen jetzt zu Material und zu Arbeitsweisen auch in einem Buch enthalten oder geht es da wirklich eher so darum, hier ist ein Bild und das ist die Geschichte hinter dem Schmuckstück?
Also bei dem 25.000 Jahre Schmuck ist es wirklich ein Bild und die Geschichte dahinter. Mhm. Es gibt auch nochmal extra Fachbücher, wo die ganzen Techniken super erklärt sind, aber das sind dann andere. Da gibt es auch super, super viel zu beachten.
Das kann ich mir vorstellen.
Am Anfang meiner Ausbildung, wo ich gefeilt habe und ich sollte nur eine gerade Fläche zustande kriegen, da hat man so einen Haarwinkel gehabt. Haarwinkel, weil der hat nur eine haardünne Kante gehabt. Da musste man es gegen das Licht halten und dann durfte kein Lichtspalt mehr sein. Und das war am Anfang alles andere als gerade. Es war echt buckelig. Und ich habe dann noch zum Ende gesagt, wie soll denn das gehen? Die Augen können doch gar nicht besser arbeiten und die Hände. Ja, das hat sich nach ein paar Wochen dann gegeben gehabt, dann ging das schon. Also man erlernt dann einen ganz neuen Blickwinkel und man wächst über sich selbst hinaus in so einer Ausbildung.
Das glaube ich dir gerne. Ja, Steffi, ich danke dir vielmals für den Einblick in den Beruf der Goldschmiedin und Schmuckdesignerin.
Sehr gerne.
Ich hoffe, dass vielleicht das Handwerk und die Kunst dahinter jetzt ein bisschen präsenter ist bei manchen wieder.
Das würde mich sehr, sehr freuen.
Ja. Also vielen Dank fürs Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg auch mit deinem Label.
Dankeschön.
Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend.
Danke, danke und gleichfalls. Und Dankeschön. Bis bald.
Ja, ciao.
Tschüss.
Das Gespräch mit Steffi hat mir auf jeden Fall wieder vor Augen geführt, dass Schmuck nichts Selbstverständliches ist und dass es sich lohnt, solche traditionellen Handwerksberufe wie etwa das Goldschmieden zu erhalten. Hier noch einmal die erwähnten Bücher. Buch Nummer 1 war Jewelry Illustration von Dominique Audet. Ein Buch für die Zeichenkunst hinter dem Schmuck. Das zweite Buch heißt Die Goldschmiedin von Sina Berwald. Ein Buch für den historischen Einblick ins Handwerk. Das dritte Buch ist 25.000 Jahre Schmuck, herausgegeben von den Staatlichen Museen zu Berlin. Ein Buch für die Schmuckstücke der Menschheitsgeschichte. Wie immer findet ihr alle Bücher und Infos zu Steffi in den Shownotes. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gerne könnt ihr dem Podcast auch eine positive Bewertung geben und ihm folgen, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Macht's gut!